Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 217 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben wieder eine lässige Folge parat. Erfreulich für die einen, nicht so erfreulich für die anderen. Wir reden über das Concorde-Drama, nicht zu verwechseln mit dem Concorde-Drama von 2000, wo das ist dramatischer gewesen, ja. Wo jetzt Flugzeug abgestürzt ist. Jetzt ist nur das Game abgestürzt und möglicherweise dann auch das Studio dahinter, das sehen wir dann noch. Dann reden wir über X, oder?
X, genau. Wir reden und Brasilien über, und ja.
Genau, das ehemalige Twitter, das hat sich irgendwie das Gefühl, das immer nicht richtig durchgesetzt. Ich höre immer noch öfter, so habe ich das Gefühl, Twitter wie X, weil...
Ja, so 50-50.
Gute Leistung, so nach einem Jahr. Ja, jedenfalls der Exodus aus Brasilien. Dann im Big Screen über Rings of Power, die zweite Staffel, und in der Spielecke über Star Trucker und über Astrobot. Ja, aber dann stürzen wir uns gerade in unsere News.
News. News aus der Tech-Welt.
Concorde, wenn ich meine Kollegen würde fragen, dann würde ich mir sagen, was, von dem habe ich noch nie gehört. Und das ist möglicherweise auch der Grund, warum man vielleicht jetzt auch nichts mehr wird davon hören. Es ist ein PlayStation-Game, zumindest von PlayStation vermarktet. Das kann der Domi gerade noch erklären. Aber ein Multiplayer-Game, das 2 Wochen existiert hat. Und jetzt ist es schon wieder verschwunden. Domi, wieso?
Ja, nicht einmal 2 Wochen, es waren 12 Tage nach Launch. Und dann hat Sony gesagt, nö, das stirbt jetzt. Aber noch schnell, ich finde es lustig, dass du das Französisch aussprichst, Concorde.
Ah, habe ich Concorde? Ja, weil ich gerade vorher von der Flug geredet habe. Concorde,
ja genau. Es ist ein PlayStation-Spiel, es ist richtig gesagt. Es ist nämlich von einem Studio, das jetzt offiziell zu den PlayStation-Studios gehört.
Stimmt.
Beziehungsweise 2023 haben sie die gekauft. Firewalk Studios heissen die. Und Concorde war ein Hero-Shooter von PlayStation. Hero-Shooter, für die, die es nicht kennen, wahrscheinlich der bekannteste ist Overwatch, oder?
Fortnite, oder? Ist das so ein? Oder
ist ja, aber das ist nicht unbedingt mit Helden, oder?
Weißt? Ah, ja, okay.
Genau, Hero-Shooter hat dann so verschiedene Helden, die verschiedene Fähigkeiten haben und dann so in meistens so 5 gegen 5 Teams gegeneinander spielst.
Okay, okay,
und so.
Okay. Genau. Ja, Overwatch, gut.
Und genau, es ist ein PlayStation-Spiel, das aber auch auf PC rausgekommen ist. Das macht ja PlayStation neuerdings bei diesen Multiplayer-Spielen, die sie rausbringen. Bei Helldivers 2 haben sie das auch so gemacht, gleichzeitig auf PC und PlayStation. Und eben genau, 12 Tage nachdem das Spiel rausgekommen ist, hat Sony kommuniziert, dass das Ganze eingestampft wird wieder. Was heisst das? Das Spiel wird aus den digitalen Stores rausgenommen. Das heisst, es ist nicht mehr verfügbar im PlayStation Store und auf Steam. Alle, die sich Concorde gekauft haben, werden eine Rückerstattung bekommen. Der ganze Kaufpreis. Ich habe auch noch bei uns nachgefragt, falls ihr das bei uns gekauft habt auf Digitec, dann werdet ihr auch eine Rückerstattung bekommen, falls ihr das physisch gekauft habt. Tatsächlich. Und ab dem 6. September werden die Server für das Spiel abgestellt. Und dann wird es nicht mehr spielbar sein, für immer.
Das ist krass. Also du kannst nur online spielen, damit man das noch
genau,
gesagt hat.
Genau, es ist lediglich ein Online-Multiplayer-Spiel und man kann es nur online gegen andere echte Menschen spielen. Und ab dem 6. September, also morgen, weniger als 24 Stunden, wird es nie mehr spielbar sein. Voraussichtlich.
Vielleicht tut wieder irgendjemand dann so einen Server aufsetzen. Vielleicht muss man dann das Spiel das physische behalten. Vielleicht hätte das mal Seltenheitswert.
Das hat dann fast schon angefangen. Leute haben es schon verkaufen auf eBay für 100, 200 Dollar.
Das ist so klar.
Das ist so gut. Schnell kaufen wir eins bei uns. Nein, gut.
Ich habe es mir kurz überlegt. Wir haben noch ein Lager. Also wenn ihr wollt, wir haben noch ein Lager.
Oh Mann.
Ja, und wenn man sich das so anschaut, das ist wirklich der schlechteste und katastrophalste Launch von einem PlayStation-Game überhaupt von allen Zeiten. Man kennt die genauen Verkaufszahlen nicht. Also der Grund, wieso das abgestellt ist worden, oder, ist ja logischerweise, dass es nicht gut läuft, aber die genauen Verkaufszahlen kennt man nicht. Schätzungen gehen davon aus, dass sich das Spiel in einer Woche ungefähr 25'000 Mal verkauft hat. Zum Vergleich, das ist... Nicht. Helldivers 2, also das andere Live-Service-Spiel, Multiplayer-Spiel von Sony, wo, wenn ist es rausgekommen? Im Februar oder März? So irgendetwas, oder?
Ja, ich hätte jetzt auch geschätzt. Ja.
Das hat sich innerhalb von einem Monat 8 Millionen Mal verkauft. Und
aber das klar, ist natürlich ein riesen Erfolg gewesen.
Klar, ja, genau.
Ja, aber einfach so das Grössenverhältnis 8 Millionen, 25'000, ja. Das ist auch so eine völlig andere Sphäre.
Genau, also das kann man gar nicht vergleichen. Es ist einfach absolut unglaublich, dass es so ein riesen Flop ist. Auf Steam sieht man ja auch, die sind recht offen mit ihren Daten, wie viele Leute gleichzeitig das Game spielen. Und der Peak Player Count, so nennt man den, der ist auf Steam nicht über 700 gegangen. Das heisst,
das ist so krass.
Zum höchsten Zeitpunkt hat das Spiel auf Steam weniger als 700 Leute gespielt. Und der Durchschnitt, also die realen Zahlen, sind so um die 100 gewesen. Ich bin immer mal wieder reinschauen. Und es ist sehr traurig gewesen. Auf PlayStation weiss man es nicht. Dort sagen Schätzungen, dass es ein bisschen höher ist gewesen, aber eben, das wird auch nicht, vielleicht sind es dann über 1000 gewesen insgesamt.
Und ich meine, Overwatch, ich glaube, ich habe es auch nachgeschaut, ich habe es wieder vergessen, aber ich glaube, bei 50.000 sind die.
Jetzt?
Ja, so gleichzeitig. Das ist jetzt auch nicht gigantisch, aber das sind okay Zahlen.
Ja. Yeah.
Und eben, wir haben ja letztes Mal über das Black Myth Wukong, das hat dann irgendwie so, Sachen mit 1 Million, 2 Millionen, das sind so die absoluten Spitzenreiter.
Genau.
Aber Zehntausende sind so erfolgreiche Multiplayer-Games, die einfach schon ein bisschen länger draußen sind. Eben.
Genau, wo jetzt nicht in einem hohen Hype sind, sondern wo ich so ihre Nische gefunden haben mit den Leuten, die immer wieder spielen. Genau. Dann habe ich auch noch einen Vergleich mitgebracht, Anfangsjahr Suicide Squad. Falls ihr euch an das mögt erinnern, das war ein Multiplayer-Spiel, das sehr stark gefloppt ist. Das hat zum Start 12.000 Leute gehabt, die das gleichzeitig gespielt haben. Und das ist dann abgemacht worden, so ein kolossaler Flop. Und im Vergleich 12.000 und 700 Spieler ist irgendwie nochmal eine komplett andere Sphäre. Das ist unglaublich.
Hey, aber genau gerade zur Frage. Ich meine, eben, Samuel, hast du von dem Game schon mal gehört gehabt?
Also ich nur von dem gehört, weil es irgendwo in meiner YouTube-Bubble als der Flop halt den auftaucht.
So echt.
Aber sonst absolut nicht, natürlich.
Aber vorher hast du noch nie davon gehört?
Nein, nicht.
Hey, meine Kollegen sind ja auch, wir haben ja auch sonst noch einen Gamer-Podcast und ein Kollege hat auch gesagt, ich habe noch nie von dem gehört. Aber jetzt einfach so out of touch sage ich, oder warum das einem vorbei sage ich. Das ist eben, ich nehme das schon mit Grund, oder? Also.
Ja, das habe ich auch gelesen, dass Sony anscheinend auch zu wenig Marketing betrieben hat für das. Wobei, ich weiß nicht, was sie noch mehr hätten sollen machen. Ich meine, es ist ja in der PlayStation Showcase, ist es vorgekommen. Da hat sogar prominente Plätze bekommen, jeweils. Ich glaube, jedem war es sogar so der Opener gewesen, oder? Wo sie so eine grosse erste Ankündigung gebracht haben. Sie haben Trailer veröffentlicht. Es hat Plakate gegeben und alles. Wieso nicht? Das ist irgendwie, aber vielleicht war das Budget tatsächlich kleiner gewesen und man hat nicht genug Leute erreicht oder nicht die richtigen Leute erreicht. Das kann sein. Ich weiß nicht.
Also, ich habe schon auch den Eindruck gehabt, dass sie nicht mega fest Werbung gemacht haben, weil ich weiss auch, zu einem Zeitpunkt hat irgendwo im Podcast einmal einer gesagt, eben das Concord käme ich noch und hat es eben so gesagt, das müssen wir das kennen. Und ich habe dann auch gefunden, hey, wieso kenne ich das nicht? Und dann, stimmt, irgendwo haben sie mir so ein Multiplayer-Ding gezeigt. Und dann bin ich es anschauen, aber wirklich fast keine Erinnerung daran gehabt. Darum ist eben, glaube ich, schon einfach so ein bisschen generisch, oder? Und ich meine,
das ist der andere Punkt, ja, genau. Ich glaube, jetzt, wenn man nochmal Helldivers nimmt, zu dem hat es ja auch nicht eine riesige Werbekampagne gegeben, oder? Das ist einfach eingeschlagen, das ist einfach halt so ein Spiel, das viral ist gegangen, aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, die Gründe, neben Marketing, hat Concord eben nicht gehabt. Es ist einfach ein generischer Hero-Shooter. Ich meine, du schaust es an und du hast so wie das Gefühl, das habe ich alles irgendwo schon mal gesehen.
Mega.
Es sieht aus wie Guardians. Das ist so krass, oder? Wie Guardians of the Galaxy.
Auf Wish bestellt, genau.
Auf Wish bestellt. Voll. Es ist wirklich, ja genau. Es ist so Overwatch auf Wish bestellt oder so. Ja, genau.
Und jemand hat es mal gut beschrieben, was ihn am Stil stört. Er hat das Gefühl, dass die Charaktere als Comic-Charaktere designt sind worden und dann ist auch so ein Realismus-Filter drüber gelegt worden. Ich weiß nicht, ob der, ab und zu gibt es doch die Bilder, so, wie würde Homer Simpson als realer Mensch aussehen und so ein bisschen in die Richtung geht. Irgendwie so, als wäre so der Kern vom Ganzen wäre vielleicht gut, aber es geht alles irgendwie so generisch realistisch aus. Es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an.
Aber du hast die gespielte Demo auch, Tommy.
Ja, genau. Ja.
Ich habe die, aber also visuell habe ich es eigentlich recht geil gefunden. Und ich habe auch gefunden, die hat coole Charakter. Ich habe es wirklich einmal eine Stunde gespielt. Und habe aber auch den Eindruck gehabt, die sind eigentlich ein schönes Design gewesen. Und vor allem
schon.
Die,
es hat,
also ich habe so in Erinnerung, ich habe so irgendwie mein kurze Demo, habe ich eigentlich visuell gefunden, hey, das ist wirklich noch schick. Die Helden haben mir noch gefallen. Und die Zwischensequenzen waren ja mega aufwendig gewesen.
Ja.
Totaler Guardians of the Galaxy-Verschnitt, aber das ist wirklich mega aufwendig produziert.
Ja.
Aber ich meine, es ist halt, ich habe null Lust gehabt zum Spielen, weil es ist halt wie so, ich brauche nicht noch jetzt noch einen Multiplayer-Shooter.
Ja, oder es ist wirklich, man hat auch nicht gewusst, also auch jetzt nachdem ich das ein bisschen gesehen und geschaut habe, ich habe mich einfach gefragt, okay, für was hat jetzt das Game gebraucht? Also weißt du, irgendwie, es ist so einfach völlig generisch, nichts neu. alles schon da gewesen. Also warum?
Und es kostet genau. halt Geld im Vergleich zu Apex Legends, Valorant.
Also kostet Geld monatlich? Also muss man das irgendwie
nein, aber einfach, du musst es kaufen.
Ach so, ja, okay.
Aber Apex Legends zum Beispiel ist gratis. Valorant ist gratis.
Ja.
Overwatch 2?
Nein, Overwatch zahlst.
Das kostet...
Also, zwei hast du, hast, wenn du eins gekauft hast, hast du das 2 noch gratis bekommen. Aber okay. Irgendwann hast du es mal müssen kaufen. Also.
Genau, aber ja, auf jeden Fall, es ist nicht die Norm, dass so ein Spiel etwas kostet. Und das ist sicher auch kein Punkt gewesen, wo sie sich gefallen gemacht haben mit dem, definitiv. Auch wenn es nur 40 Franken waren und nicht Vollpreis, aber gleich.
Aber mich hat es schon überrascht, wir sind ja schon ein bisschen drin, der ganze Bubble. Mich hat es schon überrascht, dass sie es so schnell aufgeben, weil ich bin jetzt wirklich davon ausgegangen, hey, jetzt haben wir die Verträge mit diesen Schauspielern für die Videosequenzen.
Genau, sie haben wöchentlich neue Videosequenzen veröffentlichen für das Spiel. Das ist ja auch noch, genau.
Oder? Und genau, mit echten Leuten, oder, wo ja da Motion Capture anstehen. Und eben, dann gibt es noch die, über die Serie, wie heisst die schon wieder?
Level im Dezember.
Secret Level, genau, so eine Netflix-Serie. Amazon-Serie von den Love, Death, Robots-Macher. Wo eben offenbar immer noch wird ein Volk zu Concord. Und
ja, wahrscheinlich hat Sony wirklich gedacht, hey, das wird ein voller Erfolg und perfekt, wir launchen es im August und im Dezember kommt dann noch eine Folge von der Serie raus dort und das wird alles ineinander reinfließen. Und jetzt,
wie kann man sich so verkalkulieren? Das begreife ich nicht, weil ich bin auch davon ausgegangen, einfach, dass das nicht ein Erfolg wird, weil einfach es kostet, es wirkt generisch, es gibt viele Hero-Shooter. Ich sehe wie keine Chance für das Game. Logisch, überrascht, ich habe mich immer alles. Aber ich bin jetzt auch davon ausgegangen, das wird einfach so ein Flop. Nicht jetzt so ein kolossaler, aber ein Flop. Und genau, dann schleift man es noch weit, weil man hat die Verträge. Und dann wird es irgendwann Free-to-Play.
Ja, genau.
Oder einfach so typisch absehbar und dann noch einmal wird es nach einem Jahr vielleicht halt auch gleich abgestellt, ja, weil das auch nichts nützt. Aber dass man so schnell den Stecker zieht, hey, da hast du wirklich fast das Gefühl, da ist noch irgendwie, kann man da noch irgendwie Steuern damit sparen oder irgend so etwas.
Das habe ich auch gelesen, dass es irgendwie wegen Tax Write-Offs ist und so, aber das machen doch Filmstudios, bevor dass sie aber überhaupt irgendetwas veröffentlichen, oder?
Hat der Luca erzählt, ja.
Ja, wenn es mal draussen ist, dann ist es draussen, glaube ich, dann bringt er das auch nichts mehr. Aber ja, das ist wirklich krass, vor allem, wenn man sich anschaut, wie lange das Spiel in Entwicklung war, ein paar Aussagen von den Entwicklern lassen darauf schliessen, dass es tatsächlich 8 Jahre in Entwicklung war, das Spiel, und in Nähe von 100 Millionen Dollar gekostet hat. Und stell dir mal vor, wenn du an dem 8 Jahre gearbeitet hast, es kommt raus, der Tag, wo du darauf gewartet hast und dann innerhalb von 10 Tagen wird es einfach wieder abgestellt. Für immer, wahrscheinlich. Unglaublich, wie sich die Leute müssen fühlen dort im Entwicklerteam.
Aber es ist wirklich das beste Beispiel, ich glaube, über das müssen wir mal etwas schreiben, dass man einfach nicht so Trends kann neu jagen kann. Du hast ja 8 Jahre, das ist ja genau dann, wo Overwatch 1 rausgekommen ist. Und dann hat man wirklich das Gefühl, ja geil, wir müssen jetzt auch einen Hero-Shooter machen, aber die Entwicklung geht viel zu lang.
Genau.
Also das ist so ein Quatsch, oder? Also das zu machen.
Also erstmal, genau, nicht den Trends nachsäckeln und zweitens, es kann einfach nicht so weitergehen, dass Games 8 Jahre lang brauchen, bis sie fertig sind. Und
ja, voll krass,
je nachdem irgendwie eine ganze Konsolengeneration überspringen. Es ist einfach unglaublich. Es kann so nicht weitergehen. Und eben, wenn nach 8 Jahren, wenn es nicht absolut wie eine Bombe einschlägt, dann ist echt verloren. Dann wird das Studio geschlossen sehr wahrscheinlich und das Spiel wird getötet und es ist unglaublich. So kann es irgendwie nicht weitergehen. Und was ich auch sehr schade finde, das habe ich mir noch überlegt, Sony hat ja The Last of Us, das Multiplayer-Spiel, haben sie gekillt. Das regt mich immer noch so auf, wenn ich dann sehe, dass so etwas wie Concord rauskommt und nach 10 Tagen abgestellt wird, dass sie sich nicht getraut haben, das The Last of Us Multiplayer-Spiel fertig zu machen, weil da garantiere ich, das wäre sicher besser gelaufen als das.
Aber es wäre vermutlich auch ein Flop gewesen, oder? Also vermutlich ist die Entscheidung schon richtig gewesen, aber man hätte da einfach müssen den Stecker ziehen viel früher, oder?
Ja.
Also,
und nicht das Studio kaufen 2023.
Ich habe das Gefühl, wo Overwatch 2 ist auch ein bisschen ein Flop gewesen, oder? Das ist auch nicht sehr gut angekommen. Ich glaube, mittlerweile läuft es einfach, aber jetzt ist nicht ein riesen Erfolg. Ich weiß auch nicht, hättest du nicht dort schon langsam denken, fuck, man, ich glaube, die Hero-Shooter sind vorbei, man. Da musst du einfach in sauren Äpfel beißen und halt sagst du es halt
ja,
ab.
Ja, aber oder? Sony hat halt wie gross angekündigt, oder? Das sind wie viel? 12 oder so, irgendwie. Ja. Live-Service-Spiel, Multiplayer-Spiel in Entwicklung haben und dass sie da die grosse Offensive starten und das haben sie jetzt davon. Und vielleicht etwas Positives aus dem, dass sie ein bisschen wieder umdenken und das ein bisschen runterfahren und sich auf ihre Stärken besinnen, was halt einfach die guten Singleplayer-Spiele sind, die sie rausbringen. Vielleicht. Man kann ja hoffen.
Ja, es gibt viele, die recht skeptisch sind, ob jetzt einfach die grossen Investitionen komplett wegfallen, weil sich einfach die denken, es ist einfach zu viel Risiko in diesem ganzen Game-Bereich. Wieso sollst du noch so viel Geld hier reinbuttern, wenn einfach nicht viel dabei rauskommt, oder?
Ja. Noch etwas Lustiges. Aktuell, wenn du jetzt in ein Concord-Match reingehen würdest, würde sehr wahrscheinlich sehen, dass sich alle Leute sofort in den Tod stürzen.
Ich glaube. Was, wieso?
Weil... Man hat ja nur noch bis morgen Zeit und dann wird das Spiel unspielbar sein. Es gibt recht viele Leute, die Platinum-Trophäe wollen. Das, die bekommst du, wenn du alle Trophäen, wenn du alle Achievements freigeschaltet hast. Und vielen Leuten fehlen irgendwie nur 2-3 Trophäen. Und eine davon ist halt, wenn du Level 100 erreichst. Und zum Level 100 erreichen brauchst du ganz viele Experience Points. Und die bekommst du halt am schnellsten im Moment, wenn der Spielmodus startet und sich einfach Teams möglichst schnell selber umbringen. Also vor einer Klippe stürzen oder mit Granaten umbringen. Weil, wenn ein Team stirbt, bekommen alle Experience Points. Und aktuell ist es einfach so, du gehst ins Spiel rein und alle stürzen sich in den Tod und der Start wieder neu, alle stürzen sich in den Tod. Einfach, um ein paar Leute noch Level 100 erreichen, bevor das abgestellt wird am 6. September.
Schau, mit Metapher für das ganze Spiel.
Mann. Ich verstehe es nicht, das ist so zu viel.
Aber es passt sehr gut, zum Open Spiel.
Ja, es hat wirklich etwas Poetisches.
Ja, genau.
Ja. Oh, gut, dann schauen wir mal, wie lange das es noch wird dauern, bis man dann noch muss melden, dass sich auch das Studio verabschiedet.
Ja, da bin ich echt gespannt, wie es mit denen weitergeht. Weil ich meine, also ich glaube, es hängt doch ein bisschen davon ab, was sie mit Concord machen jetzt tatsächlich. Oder ob sie es irgendwie noch probieren, zurückzubringen. Oder ob sie sagen, nein, das ist für immer weg. Und dann, je nachdem, wird es halt auch das Schicksal vom Studio betreffen.
Ja. Also komm, dann haben wir noch eine zweite News und die geht um X, ehemals Twitter. Und ja, dort, das gibt es jetzt aktuell nicht mehr offiziell in Brasilien, ist das richtig?
Ja, das stimmt, ja. Also ich glaube, im Moment ist es wirklich abgeschaltet, gesperrt. Was ist passiert? Der Elon Musk befindet sich einfach weiterhin in der Hölle von dem Social Media Business. Im Moment liefert er sich gerade einen Kampf mit dem brasilianischen Bundesgericht. Und der ganze Kampf, der zieht dann so ein bisschen seine andere Firma oder eine von seinen anderen Firmen in Mitleidenschaft. Und das ist so ein bisschen das Grundproblem oder von Elon Musk, seit er Twitter gekauft hat und jetzt heisst ja X, dass er halt noch andere Firmen hat und dort kommt er zum Teil so ein bisschen in Dilemmas, dass wenn er bei X irgendwie etwas macht oder nicht macht, jetzt in dem Fall, dass dann irgendwelche Regierungen oder so halt auch seine anderen Firmen zur Rechenschaft ziehen, obwohl die ja eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben. Und das ist auch die Realität. Und ich weiß nicht, ob er sich das vorher so gut überlegt hat. Ich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das war so ein Impulskauf gewesen. Gut, die Geschichte, die fängt schon im April an. Dort hat der höchste brasilianische Richter, der heisst Alexandre de Morales, hat angeordnet, dass X ein paar Accounts soll bannen. Und die Begründung war, dass die Accounts gezielt Desinformation verbreitet haben sollen. Und das sind so die Accounts in Verbindung mit dem, ich weiß nicht mehr, wie der ausspricht, Jair Bolsonaro, also halt da so der brasilianische Trump.
Klingt authentisch.
Ja, gut, tipptopp. Der ist auch abgewählt worden. Und eben die Begründung ist auch so ein bisschen, da muss man sich dann fragen, ja gut, ist das einfach jetzt quasi eine politische Zensur oder nicht? Man weiß es nicht. X hat dann zuerst gesagt, nein, also mal zuerst haben sie es gemacht, zuerst haben sie gebannt und nachher kurz darauf aber hat der Elon Musk die Entscheidung höchstpersönlich rückgängig gemacht, hat die Accounts wieder entbannen lassen und hat dann gesagt, hey, das ist Zensur und eben die Zensur verstoßt sie auch gegen brasilianisches Recht. Grundsätzlich ist Elon Musk sein Standpunkt, dass er ja so ein Free Speech Absolutist ist. Und gleichzeitig aber sagt er halt, ja gut, Free Speech heisst natürlich in jedem Land etwas anderes und wir halten uns einfach an die geltenden Gesetze in dem Land. Mit dem kann man natürlich dann auch rechtfertigen, dass, dass man da jetzt zum Beispiel etwas müsste zensieren, wenn das nach dem brasilianischen Recht so wäre oder in China oder wo auch immer, muss er sich einfach an die geltenden Gesetze halten und das macht er. Und das ist so sein Standpunkt. Und jetzt da hat er aber gesagt, hey, nein, der Ban von den Accounts würde auch gegen brasilianisches Recht verstoßen. Die Schwierigkeit darin ist natürlich, dass oder wer leitet das Recht aus? Das Gericht. Und wenn natürlich das höchste Gericht sagt, so ist es, dann ist es in dem Sinne einfach so, in einem Rechtssystem. Und Mitte August hat dann Ex-Niederlassung in Brasilien geschlossen, mit der Begründung, es hätte irgendwelche geheimen Pläne gegeben, um da den Rechtsvertreter von Ex zu verhaften, wenn die Bans eben nicht durchgesetzt werden. Da weiss man nicht, stimmt das oder nicht. Zur Erklärung schnell, grosse Plattformen, die in Brasilien Geschäft machen, die brauchen zwingend eine lokale Rechtsvertretung. Also irgendein Mensch muss dort sein und die Interessen von dieser Firma vertreten und halt dann auch können zur Rechenschaft gezogen werden quasi, oder? Ja, und dann nachher ist es gekommen, wie es müssen kommen. Und letzte Woche hat dann eben der Morales, also der Bundesrichter, die ganze Plattform aus Brasilien verbannt. Mit der Begründung jetzt, dass der Rechtsvertreter nicht mehr dort sitzt. Und also sie haben zuerst gefordert, sie sollen jetzt bitte wieder einen bringen, wo dort, wo dort kann verhaftet werden wahrscheinlich. Ich weiss es nicht.
Das Büro ist leer, wir wollen jetzt so mit der Handschelle da. Liefern wir uns einen aus.
Ist jetzt nicht so ein Traumjob, oder? und das haben sie natürlich eben nicht gemacht. Oder was heisst natürlich? Man weiss nicht, ob der verhaftet worden wird. Das ist natürlich reine Spekulation. Auf jeden Fall haben sie keinen Rechtsvertreter gestellt. Und dann hat der Richter gesagt, gut, ihr habt keinen Rechtsvertreter, ihr kommt dem Gesetz nicht nach, dass ihr einen müsstet haben. Also wird eure Plattform jetzt einfach gesperrt in Brasilien. Und er hat das wirklich angeordnet. Und zwar so, also, bei den ISPs hat er quasi das dann sperren lassen. Oder? Er ist dann zu denen gesagt, hey, Ex, das darf man nicht mehr zugänglich machen und hat auch gesagt, wer die Sperre über VPN umgeht, der kommt $9,000 Buß über pro Tag.
Pro Tag?
Pro Tag. Drakonische Strafe oder noch mit dem Lohn in Brasilien ist sicher auch nicht super hoch. Also das, ob man das dann irgendwie kann durchsetzen kann, ist die andere Frage. Gell? Also,
so wichtig ist kein Meme zum Anlösen.
Wenn wir es meinen. Genau, das hat er dann gemacht. Und gleichzeitig haben sich auch noch bis jetzt, glaube ich, $3 Millionen Buß haben sich so angestellt gegen Ex. Halt auch, weil sie die Accounts eben nicht gebannt haben und dann hat es auch Buße gegeben und so weiter. Oder eben der Rechtsvertreter dann weg war. Und das sind bis jetzt $3 Millionen. Und jetzt wird es halt erst richtig lustig. Starlink ist ja auch eine von der Firma von Elon Musk. Und also die machen ja das Internet über Satellit unter anderem. Und die haben aber eigentlich nichts mit X zu tun, einfach, dass der Elon Musk halt, also dass die Firmen beide Elon Musk gehören, größtenteils. Und das ist dem Morales aber relativ egal, dem brasilianischen Richter. Und er hat jetzt eigentlich einfach die Finanzen von Starlink in Brasilien eingefrieren lassen, bis X seine Bussen gezahlt hat. Also er hat gesagt, hey, das sind offene Bussen, ihr habt die nicht gezahlt. So, jetzt die andere Firma von Elon Musk, die sperren wir jetzt hier einfach. Also die haben auch weißt, irgendwelche Sitze dort und Finanzgeschäfte, die halt dort abwickelt und das ist jetzt einfach alles eingefroren.
Finde ich aber schon geil. Man sieht wenigstens.
Ja. Also es ist halt einfach, er sagt einfach, okay, jetzt schauen wir mal, wer da am längeren Hebel sitzt, oder? Und im Gegenzug hat Starlink jetzt gesagt, ja gut, okay, Edge, aber dann sperren wir jetzt Ex nicht in Brasilien, weil das wäre natürlich dann, also, oder sie hätten auch müssen quasi dafür sorgen, dass du über Starlink in Brasilien Ex auch nicht mehr kannst aufrufen.
Ja, genau.
Und das haben sie gesagt, ja gut, nein, das machen wir nicht, bis wir wieder an unser Geld kommen. Also bis an unsere, das ist einfach so ein Stauziehen irgendwie, oder wer sitzt am längeren Hebel. Und jetzt, ich glaube, gestern haben sie den Schwanz eingezogen, Starlink, und hat so unter Protest haben sie den Ex doch gesperrt und haben gesagt, hey, eigentlich ist das illegal, wir haben überhaupt nichts mit dem zu tun, aber wir machen es jetzt trotzdem und jetzt geben wir uns bitte unser Geld wieder zurück. So. Das ist richtig, oder? Und jetzt, ja, da stehen wir jetzt. Also im Moment ist es, glaube ich, wirklich gesperrt in Brasilien, wenn ich das richtig verstehe. Und man weiß jetzt noch nicht, wie das weitergeht. Und das zeigt einfach so ein bisschen das grosse Dilemma, das halt über Elon Musk hängt, dass Social Media ist einfach ein scheiß Geschäft, oder? Und dann mit dieser Moderation, was ist jetzt freie Rede, was ist denn irgendwann Hassrede, wo ist dort die Grenze, was ist legal, was ist illegal und so weiter.
Und das also, ist aber, ich meine, es wäre relativ einfach, wenn du einfach nicht zum Trottel wärst, so ein Sturen, oder? Dann würde er halt einfach die paar Accounts sperren und dann wäre das kein Problem, aber...
Klar, das wäre die pragmatische Lösung, aber wenn du natürlich da idealistisch veranlagt bist und die Free Speech wetschig mal durchsetzen, so ein bisschen als Ideologie, dann kommst du natürlich dort an eine Grenze und dann passiert genau so Zeug, dass er dann sich quasi über Gericht hinwegsetzt und das führt dann zu Problemen bei anderen Firmen, also zum Leidwesen eigentlich von anderen Shareholders von diesen Firmen, oder?
Und ja, weil spannend ist ja eben auch, weißt du, ich habe mich zuerst auch gefragt, hat das Relevanz für uns, oder? Aber wir haben ja dann gesagt, in Brasilien, da gibt es natürlich, das ist ein riesiges Land. Das ist
groß,
und die haben wie viel? 40 Millionen Twitter-User oder so etwas?
Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich glaube, das hast du
ich glaube, irgendwie 40 Millionen, die sich so pro Monat dort mal einloggen, je nachdem, wie die Zahlen ausgelegt werden. Ja. Aber es wäre, also wenn das tatsächlich so viel wäre, das wäre massiv viel, weil Twitter hat ja, glaube ich, total nur 300 oder irgend so etwas, oder?
22 ist jetzt da die erste Zahl, die man Google ausschweizt.
Okay, aber auch das wäre fast 10%, oder?
Ja.
Also,
ja.
Grob geschätzt. Aber ja, also das hat dann schon irgendwie Auswirkungen auf, weißt du, Werbesachen gehen ja eh schon zurück, oder? Und dann sinkt deine Plattform weiter und dann frage ich mich dann schon mal, ob also die Abwärtsspirale dann einfach wirklich langsam anfängt, fester drehen. Sie dreht ja schon.
Also sie dreht schon lange. Also wenn das wirklich ein, sagen wir mal, profitorientiertes Unternehmen wäre, wo müsste Gewinn machen, also ich glaube, das wäre mittlerweile vorbei. Also die haben so Einbrüche gehabt bei den Werbeeinnahmen. Aber am Schluss ist natürlich, solange der Elon Musk dahinter setzt und das quasi finanziert mit seinem eigenen Geld, kann man ja nicht sagen, aber einfach halt mit seinem Geld, dann so lange kann er es aufrechterhalten. Und ich glaube, das kann er relativ lange. Das ist wie nicht das Problem. Das ist einfach, bis ihm mal aushängt und bis jetzt hat er anscheinend noch, weiß auch nicht, ist er noch lustig, um das irgendwie weiterzuführen. Und es ist natürlich jetzt so ein bisschen, oder, das sind natürlich jetzt dann so Ironien, dass der Free Speech Absolutist Elon Musk, seine Firma zensiert jetzt quasi seine andere Firma. Das ist ja schon irgendwie lustig, oder, in Brasilien. Das ist schon
sehr gut.
Und ich bin mir jetzt auch nicht mal sicher, oder, ob jetzt wer jetzt da im Recht ist, in Anführungszeichen. Das ist wahrscheinlich schwierig zu beurteilen. Aber ich merke also mittlerweile direkt einfach alles auf, was ich mit Elon Musk zu tun hat. Sie sind einfach gerade so ungeschickt.
Man verhält sie auch nicht mehr. Ich habe das Gefühl, er hat wirklich auch sehr viel von seinen grossen Fanboys mittlerweile verloren. Ich bin einfach nicht mehr auf Twitter. Aber jedes Mal, wenn ich drauf komme, dann hat es einfach eine verdammte Werbung von seinen scheiß Posts dort.
Ja.
Also du merkst schon, dass die Plattform M gehört. Du musst nicht mehr sagen, nein, ich will den scheiß Content von dem Song nicht. Das spielt keine Rolle. Nächstes Mal kommt es wieder.
Ja.
Das ist unglaublich, wirklich.
Ja. Ich habe lange aufgehört. Ich habe noch einen Account, ich habe nicht gelöscht, aber...
Ich ähnlich, ja.
Bis seit, weiß auch nicht, Monaten nicht mehr drauf gewesen.
Es hat dann eben nicht mehr spannend fertig.
Ja.
Ja gut, dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht, ob da andere mit sind oder ob es dann das irgendwann schon draufschaltet und eben heimlich so ein bisschen dann halt eben gleich nachgeben. Kommt, wir wechseln weiter und gehen zum nächsten grossen Bösewicht. Einfach Thema, ein bisschen mehr Fantasy, ein bisschen weniger Tech und wechseln den Big Screen. Play the Five Towns.
Film und Serien auf dem Big Screen.
Ich meine, der Tesla und Sauron ist schon nicht. Der Elon Musk und Sauron ist schon nicht so ganz unterschiedlich. Okay. Genau, wir reden von The Rings of Power, die zweite Staffel von der Amazon-Serie. Läuft aktuell gerade, wie viele 3 Folgen sind, glaube ich, draus, oder?
Ich glaube, heute ist gerade die 4. rausgekommen, wenn es mir recht. Oder gestern. Einfach, jetzt sind, glaube ich, 4 draus. Ich habe 3 gesehen bis jetzt. Ja.
Ach, du Streber. Ich habe eine geschaut. Dann erzähl doch so du mal, was es da. Was denn da so geht.
Ja, eben, es ist das Prequel zu Herr der Ringe in der 2. Staffel. Läuft seit letzter Woche auf Amazon Prime. Und also die Abfolge ist so: zum Start hat es gerade 3 Folgen gegeben auf Small. Und jetzt gibt es einfach eine pro Woche und dann am Schluss sind es insgesamt 8 Folgen. Ich glaube, die letzte kommt irgendwie so Anfang Oktober. Ich spoilere jetzt noch nicht gross den Inhalt. Ich erzähle nur, was man aus den Teaser kennt. Aber wenn du das Season 1 noch nicht gesehen hast, dann vielleicht gleich mal so ein bisschen dafür spulen, weil ich weiß nicht, oder wie viel von dem, also ja, oder wie viel ist in dem Teaser quasi drin, wo dann in der Season 1 schon passiert ist und so.
Ist wir machen dann übrigens, ich kann es ja auch schon sagen, er ist zumindest geplant. Sollte ja auch stattfinden. Eine Spoilerfabrik-Folge, ein Folge voraussichtlich zu Rings of Power, wenn dann alles durch ist, werden wir die machen. Das heisst,
im Oktober noch, wahrscheinlich, ja.
Genau. Ich muss es auch noch schauen.
Du musst auch noch schauen. Du hast eine Folge gesehen, hast du gesagt.
Hinten drin.
Genau. Also es ist jetzt eigentlich die Geschichte, wie grundsätzlich ist ja Geschichte, wie der Sauron die Völker von der Mittelerde getäuscht hat und sie dann mit dem Ring von der Macht knechtet. Also das, was nachher im Herr der Ringe schon passiert ist. Und von diesen Ringen gibt es bekannterweise 3 für die Elfen, 7 für die Zwerge und 9 für die Menschen. Und in der ersten Staffel, wo vor 2 Jahren, glaube ich, ist die mal rausgekommen, ist es vor allem um die 3 für die Elfen gegangen. Und dort ist die Entstehung erzählt worden und die 3 Ringe, die gibt es jetzt für die Elfen. Und jetzt geht es halt weiter. Und Galadriel, das ist eine der Hauptfiguren, die weiss eigentlich, dass der Sauron hinter diesen Ring steckt und sie will sie jetzt aber trotzdem verwenden. Also es ist so ein bisschen, die ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil sie sind halt mächtig und sie muss irgendwie ihr Volk retten mit diesen Ring. Und darum ist sie da so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Und in der zweiten Staffel nimmt jetzt der Sauron so eine neue Gestalt an. Jetzt gibt es ein neues Täuschungsspiel und jetzt geht es eigentlich darum, dass er die Ringe von den Zwergen schmieden und dann unter die Zwerge bringen. Neben dem gibt es noch andere Handlungsstränge. Die erste Staffel gesehen haben, wissen das. Zum Beispiel die 2 Harfoots, das sind so die Hobbit-ähnlichen.
Wie so Hobbits eigentlich, oder?
Genau, unterwegs, ein bisschen, also mehr mobilere Hobbits.
mobilere Hobbits.
Haben aber auch haarige Füße.
Haben auch haarige Füße, das ist wichtig. Und sind auch klein. genau, 2 von denen und so ein unbekannter Zauberer, respektive mittlerweile ist vielleicht auch nicht mehr so unbekannt, wer das ist. Aber die haben auch so einen Weg vor sich und irgendein Ziel. Und dann gibt es noch mehr Handlungsstränge. Ich gehe jetzt nicht auf alle einzeln ein. Das ist so die Grundstory. Also es ist wirklich eigentlich, was ist vorher der Ringe passiert oder um das geht es in Rings of Power. Ich habe die ersten 3 Folgen geschaut. Wie finde ich die? Oder? Also es ist die erste Staffel, muss man sagen, die ist relativ kontrovers so gewesen. Es hat Kritiker sind so, haben es gefunden, ja, es ist okay. Viele Fans haben es überhaupt nicht gut gefunden, weil sich zum Teil von der klassischen Lore, also von den Büchern, vom Tolkien so ein bisschen entfernt hat. Dann hast du auch die ganze Woke, Anti-Woke-Geschichte da wieder drin, weil halt, ich weiß auch nicht, dann gibt es halt schwarze Zwerge und so Sachen. Skandal. Ja, einfach wo ja, halt den Leute, wo so Puristen sind, natürlich irgendwie sich darüber aufregen.
Schwarze Elfen hat es gegeben. Skandal.
Genau.
Skandal. Ich kann nie mehr Fernsehen schauen.
Genau. Mich stört das überhaupt nicht, aber ich bin auch kein Nerd, muss ich sagen. Ich bin auch kein Herr der Ringe-Nerd. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Leute gibt, wo das dann schon stört. Das
kann ich weiß nicht. Ich habe das alle gelesen, die Bücher, auch mehrfach. Mhm. Und ich das weiß auch nicht. Das ist doch einfach egal. Also ich glaube, wenn man nicht darüber reden, dann ist es einfach, du würdest einfach eine Serie schauen. Und so genau beschrieben, weiß ich nicht mehr, ist gestanden, als die alle weiss sind. Ist doch scheißegal. Also ich meine, genau, das kümmert mich in Füchten. Ja. Ich habe die erste auch jetzt irgendwie, das war jetzt nicht eine brillante Serie gewesen, aber es ist wie so, ich habe sie einfach nur gerne geschaut.
Ja,
es ist
genau.
Wie so, es war einfach irgendwie immer witzig gewesen. Wenn du den Ringe cool findest, dann so gut verträglich habe ich es gefunden. Es war noch spannend gewesen und doch, schön gemacht. Merkst du einfach, da hat man einfach mal irgendwie das Kessel aufgemacht wie Amazon und da hat er ordentlich Geld reingebuttert und sieht schön aus. Und das ist mir übrigens gerade auf, habe ich auch nur eine Folge gesehen von der neuen. Aber auch wieder so visuell. Also du merkst halt schon, das sieht schon wie ein Kinofilm aus.
Ja, also da.
Nur eine geile Vistas und auch das von Zeug, so dann, weisst du nie, was wirklich draussen gefilmt worden ist oder was ist, eben alles Computer ist. Aber auch die Fantasy-Städte von den Elfen und so und die Orks, das sieht einfach, ich finde, es sieht alles mega geil aus.
Es sieht mega gut aus und ich glaube, das ist eben auch, also das ist das, was mich am meisten überzeugt, die ganze Serie, das hat mich bei der ersten schon überzeugt und jetzt es geht es auch so weiter. Also die cinematografische Qualität, die kann man wirklich nicht bestreiten. Es sieht einfach geil aus. Und ich schaue die so auf einer 100 Zoll Leinwand, so Beamer-mässig. Und das ist halt schon geil. Also es ist wirklich so Kino-Feeling und die Landschaften, die Städte, Effekt, das ist grossartig. Und du merkst halt schon, das Budget, du hast gesagt, da ist viel Geld geflossen. Die erste Season hat, glaube ich, am Schluss 465 Millionen gekostet. Und zum Vergleich vielleicht noch, also Herr der Ringe, die ganze Trilogie hat damals etwa 260 Millionen gekostet oder so. Inflationsbereinigt, also heute auch etwa 450 Millionen. Also etwa die ganze Herr der Ringe Trilogie hat einfach etwa so viel gekostet wie die erste Season.
Krass. Die meisten haben aber dort, glaube ich, gar keinen Lohn bekommen. Ich habe letztes Mal so
Sachen gesehen,
wie die Schauspielerin, wie hat Kate Blanchett, sie hat gesagt, sie hat nichts bekommen. Ein Sandwich. Sie hat es einfach gemacht, weil sie so mit dem Peter Jackson
hat. Ich glaube, der Orlando Bloom hat etwas ähnlich gesagt, dass der Lohn so miserabel war. Ja, ja, genau.
Ja, wie so viele Schauspieler. So lange Filme. So geil, Mann, wirklich.
Aber dafür haben sie natürlich jetzt alle Karriere nach dem, oder? Das ist natürlich gut gelaufen für die. Genau, also es steckt wahnsinnig viel Geld drin. Season 2 weiss jetzt nicht genau, wie viel Budget das hat. Es ist mal irgendwann der Dreh gewesen, dass nachher die ganzen 5 Staffeln, die es am Schluss soll geben, irgendwie 1 Milliarde Budget hat. Aber ich habe das Gefühl, also wenn die erste schon irgendwie 400 von den 1000 aufgebraucht hat, Millionen, dann ja, wird es ganz sicher mehr am Schluss.
Ist dann noch die Frage, ob die kommen, oder?
Ja, also ich darüber mal schon vorgreifen. Ja, ich meine, also es ist natürlich so ein Prestige-Projekt für Amazon Prime und man muss halt sagen, oder Amazon hat Geld. Also der Jeff Bezos kann eigentlich das verfügen. Also der kann sagen, ja, dabei,
oder was ist denn noch?
Also ich meine, er ist nicht mehr offiziell, glaube der CEO, aber am Schluss ist sein Geld, oder? Also respektive halt einfach einen Anteil. Also solange Amazon will, dass es weitergeht, geht es weiter. Und ich glaube, sie können das Geld auch verbrennen, quasi als.
Aber wieso? Also, läuft es nicht gut, oder was? Also,
das weiss man gar nicht so recht. Ich weiss nicht, ob die Ratings überhaupt bekannt geben. Ich kann es da nicht sagen.
Ich glaube, sie haben aber schon mal gute Zahlen kommuniziert für die erste Staffel. Also, ich habe schon das Gefühl gehabt, es hat am Anfang geheißen, es haben sehr viele Leute geschaut. Meinte ich. Siehst du, das ist aus der Erinnerung. Aber es hat nicht geheissen, es ist jetzt ein katastrophaler Flop, es ist mehr die Resonanz, es war so ein bisschen durchzogen gewesen, weil eben genau die einen jammern, weil es halt eben schwarze Elfen gibt und so Zeugs. Aber ich habe auch gemeint, es wäre eigentlich gut gelaufen, weil eben, hat der Ringe gut gemacht, das überrascht mich schon nicht, oder dass das auch läuft.
Ja, voll. Und das, also ich finde halt auch eben auch so, wenn du einfach Herr der Ringe gern hast und nicht so Purist bist, sag ich jetzt mal, dann kann man das eigentlich gut schauen. Dann finde ich es so angenehm. Man muss es einfach ein bisschen als, ja, so ein bisschen als anspruchslose, wildgewaltige Fantasy-Serie muss man es so ein bisschen sehen. Und ich finde, dann geht es eigentlich recht gut. Aber bei Season 2 muss ich jetzt aber schon sagen, irgendwie sind mir ein paar Sachen stärker negativ aufgefallen als bei der Season 1. Ich weiß nicht, ob es die vorher wie auch schon da gewesen sind, ob es mir einfach mehr auffällt jetzt oder keine Ahnung. Also so Dialoge sind zum Teil schon sehr bemüht. Also,
hast du gerade einen konkret? Weil mir ist einer aufgefallen. Ich habe nur
Nein, sag bitte.
Mit dem König der Elfen. Bei dem habe ich wirklich das Gefühl, ich finde die anderen, die spielen nicht so schlecht. Aber er hat wirklich so Reden drin gehabt, wo ich einfach gefunden habe, also ist die Kamera schon am Laufen? Also gibt es da noch einen zweiten Take? Und er sagt dann sozusagen etwas wie, that's above your pay grade. Er sagt es einfach in Fantasy-Speak.
Ja.
Aber es ist wirklich so gefunden. Das ist jetzt der Dialog gewesen. Das ist wie so ein 80er-Jahre-Actionfilm. Also,
Der hat nicht so gut gespielt. Einfach so, und für den hat es irgendwie recht viel, finde ich. Also einerseits sind so künstlich pompös, weil es halt so ein bisschen wie Herr der Ringe sein. Und es funktioniert aber nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Und oft sagen sie auch einfach Sachen, die eigentlich schon völlig klar sind.
Oh, das hasse ich.
Das ist so aus dem Kontext. Ich sage eigentlich, bist einfach ruhig. Also, weißt,
ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich das Gefühl habe, dass eine Serie oder ein Film das Gefühl hat, dass ich dumm bin.
Ja, genau. Genau das ist es.
Das ist genau. Wir müssen erklären, explizit, was jetzt läuft.
Und so der alte Grundsatz ist so Show, don't tell. Und das machen sie halt überhaupt nicht. Also oft zeigen sie es und tun es gleichzeitig um explizit erklären, was jetzt das Problem ist. Oder, und das nervt mich dann zum Teil wirklich. Und ich connecte irgendwie einfach generell ein bisschen weniger mit den Charakteren als in der Season 1. Sie sind zum Teil so ein bisschen, irgendwie moralisch inkonsistent, habe ich das Gefühl. Und der Zauberer, der ist irgendwie ausgewechselt. Der hat so, am Ende von der Season 1 war er noch so völlig verwirrt gewesen, nicht gewusst, wer er ist, hat kaum können reden, irgendwie so ein paar Wortfetzen. Und jetzt da ist er eigentlich plötzlich so ganz, ganz normal, kann völlig reden, macht Witzli, ist irgendwie lustig. Das macht es irgendwie überhaupt nicht.
Ich finde, er ist, du merkst jetzt, Eben, wenn man weiss, wer er ist,
ja.
Dann merkst du auch, sie versuchen nicht zu sich auf die Schiene zu bringen. Dass ja. Dass er dieser Figur, dass er spielt wie die Figur, oder wie sie in anderen Filmen porträtiert worden ist. Hey, eben, ich glaube immer noch, das ist, eben, wie du gesagt hast, wenn man Herr der Ringe-Fan ist, dann kann man das gut schauen, weil es einfach, das ist, du findest, du kommst ja so etwas pompös, inszeniert es nicht über. Es muss einem gefallen, finde ich, vor allem, wie der Sauron porträtiert wird, weil der ist ja so ein bisschen das Herz von der Serie und der ist jetzt halt nicht mehr sozusagen das unbekannte Graue aus dem alten Teil, wo einfach nie geredet hat und einfach nie geredet hat und einfach einen Helm angehabt hat. Oder da ist er jetzt halt, da zeigt man halt mehr.
Ja, ja, so die Entstehungsgeschichte halt oder vom Sauron, ja.
Und da bin ich auch nicht so ganz überzeugt, ehrlich gesagt, was ich davon soll halten. Da bin ich auch ein bisschen ambivalent eingestellt dazu.
Ja, und mein grösstes Problem ist halt am Schluss auch irgendwie auch so, die Spannung fehlt ein bisschen, weil du weißt, wie wo es endet. Also es ist alles völlig klar, wenn du Herr der Ringe gesehen hast oder wer
also überlegt, wer nicht. Das klassische Prequel-Problem.
Ja, völlig.
Und ist das bei Game of Thrones auch so? Bei der,
nein, dort im Fall viel weniger. Die habe ich angeschaut, die zweite Staffel. Und du weißt, glaube ich, irgendwie, also ich, erstens mal, dort hat es ja bei Game of Thrones so viel Handlungsstränge gehabt und es ist so viel später und es hat so viele Charaktere, dass ich den Überblick eh schon lange nicht mehr gehabt habe. und es ist, glaube ich, wirklich auch der zeitliche Abstand ist grösser. Und du weißt dann vielleicht bei ein paar Charakteren, wo die irgendwann mal endet, aber es passiert so viel zwischendurch, dass es locker genug spannend ist. Und jetzt da merke ich schon so, jetzt gerade bei der Season 2, dass man bei vielen halt wirklich weiss, hey, auf was läuft es raus. Man weiss ja, die Ringe gibt es am Schluss. Das heisst, der Sauron hat ja Erfolg und so. Also es ist wirklich so ein Prequel-Problem.
Bestes Prequel von einer Zeit, Better Call Saul, habe ich noch schnell gehört.
Bestes Prequel, gehört, ja. Absolut bestes Prequel. Ja, voll. Die haben es perfekt gemacht, ja. Meisterhaft.
Die Probleme haben sie nicht gehabt dort.
Nein. Also, ja, hast du eigentlich auch gewusst, wo noch endet, aber es ist...
Ja, aber genau. Ja, voll. Der Weg dorthin ist, ja.
Ja. Kritikerwertungen sind da ein bisschen besser jetzt als bei der Season 1. Hat irgendwie 84% auf Rotten, das ist auch relativ gut. Der Audience Score ist wieder so durchmischt, hat irgendwie 54%. Also ist nicht so gut. Ein bisschen besser als bei der Season 1. Dort war es bei 38% gewesen, am Schluss. Kann natürlich sein, dass es jetzt so auch noch runtergeht. Ich finde es mittlerweile schwierig, zum
genau, du müsstest wie Jammertaschen bereinigt können anschauen.
Voll, oder? Weil du hast jetzt halt wieder so das Review-Bombing von diesen Anti-Woke-Kriegern, weil es halt irgendwie einen schwarzen Zwerg hat. Ja, okay. Also, ja.
Eben,
hey, ich finde, man kann es schauen, wenn man nicht mega puristisch und sich über so Sachen voll aufregt. Wenn die das mega stört, dann wird man sich auch da aufregen, logischerweise. Es ist immer noch die gleiche Serie. Hey, ich finde, sie ist weder besser noch schlechter als die erste Season.
Weißt, und vor allem, die Vorlage ist ja vor allem Silmarillion. Und ich meine, das ist jetzt einfach auch ein schlechtes Buch gewesen. Das hätte man kaum können lesen. Ich bin nicht einmal sicher, ob er das fertig geschrieben oder ist das auch schon eins, wo sein Sohn noch müssen irgendwie zusammenflicken. Das ist kein Wunder, ist er nur für Herr der Ringe bekannt, weil das sind die einzigen guten Bücher gewesen. Also und die anderen sind einfach cool als Fan, habe ich sie dann schon noch gerne gelesen, aber sie sind huere schwerfällig. Ja. Sind wirklich einfach Lore. Das ist einfach sozusagen ein Hintergrund. Du kannst auch das Lexikon lesen. Also,
naja. Das habe ich ja schon gehört, ich habe es nicht gelesen. Haben die alle gesehen, das Herr der Ringe-Universum, also Film, Hobbit und Rings of Power?
Ich habe alles gesehen. Nee. Auch der Hobbit-Trickfilm aus den 80er oder so. Oder? Ja. Alles gesehen.
Domi, du auch, oder?
Nein, ich habe gar nicht gesehen.
Du hast gar nicht gesehen? Ui, ja, Skandal.
Ich habe keine Ahnung, von was du geredet hast in den letzten 10 Minuten.
Hey, ich weiß noch,
ich habe das Drama auf Twitter mitbekommen von der neuen Serie. Das ist, wenn man auf Twitter ist, bekommt man das näher so mit, an die Kontroverse und irgendwie anscheinend Orks, die jetzt viel zu lieb dargestellt
ja,
werden.
Ja, das stimmt. So. Das ist
das habe ich mitbekommen. Wahr. Ich habe keine Ahnung, was und wieso das sich ein bisschen darauf regen, aber ich lese es.
Ja, was ein Ork ist und...
ja, es hat da wirklich, also das ist ja wirklich, das ist schon eigentlich ein Skandal. Es ist ja Orks sind in den Filmen und so, das sind einfach böse Monster, die wollen einfach nichts außer dich töten. Das ist ihr einziger Lebenszweck. Und jetzt da hat es plötzlich so liebevolle Ork-Familie, irgendwie so, weißt, so eine Frau mit einem Baby und dann der Vater, der so sitzt und ja, wir haben das daheim und so. Und das passt wirklich nicht mit Orks, das geht irgendwie nicht. Darum, ja,
auf eine Art ist ja interessant, dass man eigentlich, weißt, wenn man ja mehr zeigt, dann zeigt man halt, dann tut man das auch weiter spinnen, weil wenn du es selber überlegst, macht es ja Sinn. Aber das ist ja das Gleiche, was ich gesagt habe wegen dem Sauron. Ich frage mich halt dort dann auch, passt dann aber auch.
Aber es geht doch irgendwo, irgendwo musst du dann schon ein bisschen bei dem bleiben, wo ja. Bis jetzt ja, war, ja. Am Original. Also wenn dann einfach völlig... Also, das geht nicht. Also ich finde wieder, das ist dann so logisch, macht es überhaupt keinen Sinn, warum sind Orks nachher nur böse und jetzt da sind sie plötzlich lieb und das, ja. Also, das geht irgendwie nicht.
Ja, ja, ich weiß, ja, ja. Aber
ich finde es immer noch, ich finde es trotzdem, ich finde so meine Rangliste ist so, Filme sind das Beste, unbestritten, und ich finde immer noch Rings of Power besser als Hobbit. Hobbit habe ich letztens wieder mal geschaut vor einem Jahr und es ist so...
Find's auch nicht so,
so, alles ist lustig, alles ist krampfhaft lustig.
Ich finde die einfach easy, aber ich habe zum Beispiel auch keine Lust, die wieder zu schauen.
Ja.
Ich habe es auch schon zwei, drei Mal gesehen und es ist einfach, ja, komm, ist okay. Dann noch eher der vom, wie heisst der Trickfilm, eben der ganz alte.
Hey, geschaut, ja.
Hey, der, ich weiss noch, in der Lehre, der hört einfach auf in der Hälfte. Und ich habe dann immer irgendwie, das ist halt mit Internet und so, das ist noch nicht so zuverlässig, alles können suchen. Und ich habe immer verreckt, überall in allen Videotheken und so gefragt, gibt es den zweiten Teil zu dem verdammten Film? Das gibt es einfach nicht. Und der ist sehr gut gewesen.
Ja,
schön düster. Also komm, wir gehen noch in unsere letzte Kapitel, in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ich habe jetzt schon mehr geredet, darum ich würde sagen, wir nehmen das sonst das Astrobot führen. Dann kannst du, Tommy, mal erzählen, warum das das beste Game aller Zeiten ist.
Ja, vielleicht so in der Nähe von aller Zeit. Aber sicher das Beste, was ich das Jahr gespielt habe. ja, genau, das kommt morgen raus für die PS5 exklusiv. Und Astrobot für die, die es nicht kennen, ja, das ist so ein bisschen. Der ist so ein kleiner Roboter, ein kleines Robotermännchen, weiss-blau, und hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren zum inoffiziellen PlayStation-Maskottchen gemausert. Es hat, die Figur hat ihre Ursprünge in so diverse Tech-Demos, die immer veröffentlicht wurden, wie neue Konsolen oder ein neues VR-Headset ist veröffentlicht worden. Und jetzt bekommt das kleine Robotermännchen sein erstes grosses Spiel auf der PS5. Und das heisst einfach Astrobot, also so, wie der Charakter heisst. Und es ist wirklich einfach so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, fuck, das ist einfach perfekt. es gibt wie nichts, wo ich dran auszusetzen habe. Es ist einfach gut. Es ist so gut. Es ist ein Plattformer, also so Jump'n'Run, im Stil von einem Mario Odyssey oder Mario Galaxy. So ein bisschen in die Richtung geht. Und du steuerst ein bisschen Roboter durch insgesamt 80 Level gibt es, die so im Weltraum verteilt sind. Und auf diesen 80 Level musst du so kleine Roboter befreien, die dort überall verstreut sind. Die Geschichte dahinter ist whatever. Dein Mutterschiff, ein riesen PS5 mit einem Raketenantrieb.
Das ist einfach schon geil.
Wird von einem Alien-Monster angegriffen und die PS5 geht kaputt, stürzt ab. Die einzelnen Teile von PS5 werden umhergeschleudert auf die verschiedenen Planeten, also GPU, Lüfter und so. Die musst du dann auch irgendwo suchen und musst dann die PS5 wieder zusammenbauen und eben die insgesamt über 300 Roboter befreien von diesen Planeten.
Es ist aber wie ein spielbarer Werbespot für PlayStation. Ja. Es ist huere lustig eigentlich.
Genau, also wirklich alles. Es kommen überall PlayStation-Produkte vor und 150 von diesen Robotern, die du musst befreien, das sind einfach so Gastauftritte aus ikonischen PlayStation-Spielen. Nicht einmal nur aus wirklich First-Party-Spielen von PlayStation, sondern es gibt auch ganz viele Sachen von Drittherstellern. Einfach, ich glaube, das einzige Kriterium, das ich hatte, ob ein Spiel aufgenommen wird oder nicht, hat irgendeine wichtige Rolle in PlayStation-Historie gehabt. Also da ist auch Metal Gear Solid hast du dort drin, aber auch neuere Sachen wie zum Beispiel Stray. Das hast du doch ganz cool gefunden, oder? Das Spiel mit der Katze, wo irgendwie vor zwei Jahren rausgekommen ist. Eben als kleines Spiel, das jetzt nicht alle kennen. Und das ist eben cool. Das ist von den ganz grossen Blockbuster zu den ganz kleinen, obskuren Sachen, wo irgendwann mal rausgekommen ist, so ganz viele Referenzen in diesem Spiel. Und es macht echt Spass, die Roboter zu suchen. Und du weißt nie, was dir erwartet, was für eine Referenz jetzt kommt irgendwie. Und das ist auch nie klar beschrieben. Wenn du so einen Roboter befreist, siehst du so irgendeine kryptische Beschreibung, was das könnte sein. Und die Roboter sehen halt nie ganz so aus wie die Charaktere aus dem Originalspiel, sondern sie sind nur so ein bisschen angedeutet. Und dann musst du immer so ein bisschen rätseln. Den kenne ich doch, von welchem Spiel ist das? Ah ja, genau, das
aber
ist
du nicht, also ich habe nicht alle erkannt.
Nein, bei weitem nicht. Wirklich. Also ich glaube, es hat da mega obskure Sachen drin, wo du wirklich Glück musst haben, dass du die kennst. Ja. Genau, und vom Gameplay her ist es eben klassisch Jump'n'Run. Der Astrobot kann gumpen, rennen, kann die Gegner mit dem Fuß angreifen und er so, kann für kurze Zeit schweben, weil er so Laser in den Füßen hat, wo er kann schweben und über die Gegner kann fliegen und sie dann so kaputt machen.
Und es ist 3D, eben wie du gesagt hast, genau. So ein 3D-Mario-Game. Ja.
Genau, ja. Es ist alles aus der Third-Person-Perspektive. Und eben, sein Moveset eigentlich ist relativ simpel. So. Aber quasi in jedem Level gibt es dann noch irgendwelche absolut verrückten Power-Ups, die du freischaltest, die du dann einfach in diesem Level kannst brauchen und dann nicht mehr. Es hat zum Beispiel irgendeinen Roboterhund, den ich mal gefunden habe, wo du als Jetpack kannst brauchen. Und dann kannst du mit dem einfach so gegen vorne schiessen. Du hast irgendwann mal so Kaktus Box-Handschuhe, die du findest, wo du dann einfach Gegner aus der Entfernung kannst angreifen, weil die springen sehr weit gegen vorne. Oder du kannst die in so eine metallische Kugel verwandeln. Und das ist so ein bisschen wie ein Metroid-Spiel. Und dann kannst du über so tödliche Hindernisse drüber kugeln. Und es sind wirklich mega viele verschiedene Sachen, sehr viele Ideen. Und auch hier, du weißt nie, was dich im nächsten Level erwartet. Und das Geile an dem ist, jedes von diesen Power-Ups stürzt sich so verdammt geil. Das ist glaube ich, so das Coolste am Spiel. Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt, wo es fühlt sich einfach alles so gut an. Weil der PS5-Controller, der hat ja mega präzise Vibrationsfunktion, der hat die adaptiven Trigger, die Widerstand geben, der hat einen Lautsprecher drin und das Spiel macht Gebrauch von allem. Und wenn du zum Beispiel eben so das Jetpack brauchst und den Trigger drückst, da gibt er halt Widerstand. Es knarrt so richtig. Es gibt Geräusche aus dem Controller. Er vibriert hure geil. Du spürst es einfach. Es fühlt sich einfach so gut an. Und allein schon wegen dem. Es ist einfach das Gefühl, dass sich alles einfach so geil anfühlt. Das Spiel könnte beschissen sein, aber die Steuerung macht es einfach schon hure geil.
Es macht halt wie die PlayStation einfach noch mehr zum Spielzeug, oder? Das ist halt irgendwie geil, weil eben, das ist ein Spielzeug und jetzt hast du einfach wirklich ein Spielzeug in der Hand, wo du zwar nicht kannst irgendwie auseinandernehmen, aber halt, es gibt dir einfach viel mehr Feedback und ich finde, das macht das Ganze viel lebendiger. Es ist einfach mega lustig, wenn halt einfach eben immer irgendwo das vibriert und eben, ich meine, das ist kein Vergleich zu einfach dem 0815 Vibrationszeug, das einfach rumsurrt, das kannst du nicht vergleichen.
Ja, ich glaube, da hat es wirklich irgendwie ein ganzes Team gehabt, das einfach nur für das haptische, visuelle und Soundfeedback verantwortlich war, dass sich das perfekt anfühlt. Und eben, die Gegner, die du besiegst, die musst du dann auf kreative Art und Weise besiegen teilweise und das tut dann nochmal in das haptische Feedback hineinspielen. Also zum Beispiel, es gibt so Würmer, die aus der Erde rausragen. Dann musst du zum Beispiel die Faust in die Fresse stecken, musst sie dann rausziehen und dann so hin und her schleudern, dass sie sterben. Und halt jeden Schritt von dem spürst du dann so richtig und es fühlt sich so gut an. Macht einfach so viel Spass.
Hey, ich finde auch ich habe noch nicht so viel gespielt, weil ich spiele es mit den Kindern und ich bin verrückt, wenn ich ohne sie weiterspiele. Und ich finde, das ist so einfach so mega abwechslungsreich. Ja. Ich habe neben dir noch gesagt, der einzige Kritikpunkt, vielleicht hat es nicht den gleichen Widerspielwert wie ein Mario-Game, kann ich jetzt aber nicht sagen, bin ich vielleicht auch zu wenig der Plattformer-Typ. Aber es ist so, jeder Level ist relativ, ich sag's mal, überschaubar, nicht riesig, oder? Also du kommst relativ schnell durch und ist darum auch so, es wird nie langweilig, oder? Du läufst keine 10 Meter, ohne dass irgendetwas Cooles passiert. Dann kannst du Münzen sammeln, nochmal irgendeinen Bot sammeln, noch ein Puzzleteil sammeln. Und eben, fühlt sich alles gut an zu prügeln. Es hat genau die richtige Menge an Gegner, an so Plattformrätsel. Und eben, dann hat es so geile Sachen wie, ich meinte, kannst du dich auch klein machen. Das finde ich auch so geil. Stimmt, dann ist es wie so, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Und natürlich gehst du dann irgendwo klein rein, kannst dich gross machen, um das Zeug kaputt machen. Das ist wirklich.
Das Geilste in dem Level, wo du dich klein machen kannst, habe ich gefunden, du kommst doch in so einen Raum rein und dann hat es ein Bett. Und du siehst, auf dem Bett hat so ein Laken drauf, wo aber nicht ganz sauber auf dem Bett ist. Und du hast so wie einen kleinen Eingang dort. Und dann denke ich, kann ich dort reingehen? Und ich mache mich klein, komme dort irgendwie rauf. Und tatsächlich, ich kann reingehen, aber ich kann wie nichts machen dort. Ich sehe einfach, dass mein Charakter unter der Decke rumläuft. Und dann mache ich mich halt wieder gross und dann schleudert das Decke weg und unten dran war ein Roboter versteckt. Das war so ein geiler Moment. Weißt du, einfach so, du siehst etwas, kann ich das echt machen? Ich probiere es und du wirst belohnt, dass du es probierst. Es ist wirklich...
Das ist super.
So viel geile Bosskämpfe. Ja, Bosskämpfe, geil inszeniert auch. Und was ich auch super gefunden habe, am Ende von jeder Galaxie, es gibt insgesamt 7 Galaxien, wo die Levels verteilt sind, und am Ende von jeder Galaxie jetzt noch ein Level, wo einfach an ein PlayStation-Spiel angelehnt ist. Und das sind meine Highlights gewesen, weil dann verändert die Charakter auch das Aussehen. Zum Beispiel, ich war in einem Level, wo er plötzlich zum Kratos geworden ist, aus God of War. Und dann bist du plötzlich in einem God of War-Level und läufst mit der Axt rum, die du halt aus dem echten Spiel kennst. Und die kannst du dann auch schiessen, auf Gegner kannst du sie einfrieren. Und du hörst im Hintergrund so die God of War-Titelmusik. Einfach so ein Remix, so ein bisschen elektronischer Remix. Und von diesen Level hat 7 und dort hat so ganz oft coole Sachen drin aus der PlayStation-Geschichte und es ist einfach so geil, das in so einem Kontext nochmal wieder zu erleben. Es fühlt sich so surreal an.
Und das, eben, dass auch die Mechaniken dann benutzt, oder? So die Rätsel sind dann auf eine Art zum Teil ähnlich wie bei God of War. Es ist super lustig.
Genau. Ja, wirklich. Also, und ganz es sieht Spiel. Auch einfach super schön aus, finde ich. Es ist wirklich eines der schöneren PS5-Spiele, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du mal in so einer Situation warst, aber von denen hat es relativ viel gehabt, und ich so plötzlich hunderte von Objekten, irgendwie Äpfel oder Edelsteine, und du läufst einfach durch die Sachen durch und die werden einfach alle physikalisch korrekt simuliert, und wenn du irgendwie Gegner holst in diesem Früchtemeer oder in diesem Diamantenmeer, dann schleudert es alles umher und es ist einfach sehr beeindruckend, wie das aussieht.
Die Welt ist ein bisschen poliert, also weißt, es ist wie so ein bisschen, alles ein bisschen, nicht generisch ist das falsche Wort, aber weißt, so ein bisschen, ja, eben halt das ein bisschen glatt und glänzend.
Robotermäßig, ja.
Ja, genau, ja. Das kann man sich, da geht dann halt der Geschmack vielleicht ein bisschen auseinander, aber ich finde auch, es ist, die Welt sind trotzdem sehr abwechslungsreich designt und eben die Monster und eben irgendwelche Bosskämpfe, kannst du Affen 10 wegboxen und so, also es ist super lustig.
Genau, das Einzige, was vielleicht ein paar Leute könnte stören könnte, dass es halt relativ kurz ist. Ich habe es jetzt in 14 Stunden durchgespielt und die Platin-Trophäe, ich habe sie noch nicht, mir fehlen noch 2, weil ich einfach nicht checken, was ich machen muss für die Trophäe. für die habe ich dann noch weitere 4 Stunden gebraucht, also
aber 18 Stunden. Ich meine, eben, ich habe das Gefühl, Super Mario Odyssey, da habe ich also nicht mehr gebraucht.
Das hat einfach,
für einen Run.
Das hat einfach eine grössere Range zwischen einmal durchspielen und alles holen. Weil du wirklich dort alles, was du holen willst, hast du 30 oder 40 Stunden. Und hier ist halt nachher zwischen durchspielen und komplettieren ist relativ eine kleine Spannweite. So. Das ist halt, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Ich liebe Spiele, wo ich echt das Gefühl habe, okay, es ist realistisch, dass ich alles durchspiele und dass ich alles hole. Und ich finde eben, ich habe so in meiner Review geschrieben, ich habe lieber das Gefühl am Schluss, ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr wollen, anstatt dass ich dann so komplett übersättigt bin und das Spiel nie mehr spielen
will. Absolut. Wenn du einfach am Schluss, ich spiele es jetzt noch fertig, dann ist es falsch, wie Scheiße jetzt ist schon
fertig. Genau.
Mhm. Absolut. Ja, geil. Hoffen wir, dass es noch mehr von dem gibt. Ich finde es bis jetzt auch, ich kann es vielleicht, weiß auch nicht, 3 Stunden gespielt oder so. Finde es aber auch absolut super.
Auch lustig, Astrobot. Dass es 2 Wochen nach Concord rauskommt. 2 komplett unterschiedliche Spiele. Ja. das Spiel ist anscheinend von einem Team von 65 Leuten gemacht worden. Also ein sehr kleines Team innerhalb von 3 Jahren. Und ich finde, es braucht unbedingt mehr solche Spiele, die nicht riesig sind, die von kleinen Teams gemacht werden, die einfach schnell entwickelt werden können. Ich hoffe, es wird erfolgreich.
Eben genau. Hoffentlich wird es ein Erfolg. Ja. Ich finde, das ist also sehr, sehr geil. Genau. Exklusiv für die PS5 ab dem Freitag, am 6. September. Dann habe ich eins, wo gibt es für Shit, PC gibt es. Jetzt bin ich gerade nicht mehr sicher, ob es mal für die Xbox gibt es auch, weil es ist im Game Pass. Ich glaube, für PlayStation gibt es darum nicht. Kommt es vermutlich später. Star Trucker ist ein Lastwagen-Simulator im Weltraum, beschreibt es am einfachsten, aber so richtig Simulation ist es auch nicht. Ich habe mal mit den Entwicklern geredet oder Gamescom, sie haben da gesagt, man versucht schon so ein bisschen Balance zwischen Casual und Sim-Fan. Bei meinem angespielt, ich habe es auch nicht durchgezockt, hat einer gefunden, er kommt aus der Sim-Ecke, er ist ein bisschen zu viel Survival, weil du bist in so einem Retro-Zukunft, weil eben, ich meine, du fährst einen Lastwagen statt ein Raumschiff im Weltraum. Und es geht wirklich einfach darum, Aufträge annehmen und Anhänger von A nach B zu schleppen.
Ja.
Und speziell ist aber eben, du spielst aus der First Person. Du kannst dann einfach wählen, willst du die Kameraansicht, also im Cockpit schauen oder außerhalb. Und im Cockpit, das ist wie so eine grosse Einzimmerwohnung, kannst du auch rumlaufen. Und es ist halt alles so mit manuellen Hebel. Also du schaust in deinem Cockpit um und betätigst dann irgendwie so Monitoren, wo du kannst irgendwie Aussenkameras durchschalten oder deine Systeme, damit du siehst, habe ich noch Sauerstoff, wie sieht es um das Heizungssystem, kannst oben rechts, kannst ein Funkgerät, wo du anklicken und dann abnehmen und reinreden und links ist das Radio. Du musst alles manuell benutzen. Tempomat und so Sachen. Das ist lustig. Und genau, dann am Anfang ist es recht ungewohnt, weil eben, du schwebst halt, oder? Das heisst, dein Truck der hat so Momentum, oder? Also,
aha, ja.
Kannst du nicht einfach bremsen und so wie auf einer Strasse,
yeah, yeah.
Sondern musst du wirklich. Ja, eben, das musst du einkalkulieren. Am Anfang ist es noch schwierig. Vor allem, wenn du Zeug andockst. Also, wenn du hast wie hinten so ein elektromagnetisches so ein Kupplung, die Anhängerkupplung sozusagen, oder? Und wenn du an einer Raumstation, weißt du, für Aufträge anzunehmen oder zum Shoppen oder eben einen Anhänger, dann musst du andocken. Und das machst du dann, kannst du auch machen, wie du willst. Kannst auch die Aussenkamera nehmen, aber ich nehme dann meistens. Ich richte einigermaßen aus und dann schaue ich die Cockpit-Ansicht, schaue ich auf den Monitor und dann hast du sozusagen eine Heckkamera. Und dann musst du einfach da das Kreisli schön anvisieren und möglichst nicht gerade reinrasen, weil sonst machst du den Truck kaputt. Braucht am Anfang recht gewöhnlich, weil eben Anhänger fahren ist ja dann immer, wenn du schon mal Anhänger gefahren bist, die steuert sich ja rückwärts, ist ja dann alles verkehrt.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Und im Weltraum ist es, geht es dann einfach statt nur links, rechts, kann der auch rauf und runter, ja. Also ist super verreckt. Aber jetzt denkst du vielleicht, ja, Weltraum ist ja easy, hast ja Platz. Der Punkt ist, du musst aber gleich eigentlich auf diesen Autobahnen bleiben. Es hat dann wie so Highways, wo du mit so, mit Lichtern und ein bisschen Barrieren links und rechts, es sind nicht gerade so Leitplanken, aber hat also die Pfosten. Bleibst am besten in denen, weil außerhalb hat es halt so Gröll und Asteroiden oder was auch immer. Mal mehr, mal weniger. Und darum solltest du echt dort innen bleiben. Und dann hast du aber auch Gegenverkehr. Ich werde die ganze Zeit angehubt. Ich habe nämlich das Gefühl, hey, sorry, ich bin auf meiner Strecke. Es hat auch keinen Mittelstreifen. Und wird immer angehubt, die Hooligans. Oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht machen das Truckerfahrer einfach immer. Dörffahrer, ich weiß es nicht. Aber ist mega lustig. Es hat auch so ein bisschen eine Story, obwohl ich glaube, die anderen Trucker, die funken die mehr an, um dich in die verschiedenen Systeme zu führen. Und die sind einfach noch mega schön designt. Weißt, vor allem farblich natürlich immer dann mega schön violett oder irgendeine gleißende Sonne. Und, genau, und am Anfang habe ich gesagt, der eine habe ich geschrieben, er ist zu fest Survival. Und das ist eben so, weil du musst dich immer um deinen Truck kümmern. Benzin und so, klar. Aber du hast für die meisten Systeme hast du Akkus. Und dann musst du in deinem Truck rein, hat es halt so Fächer für der Anzug muss geladen werden, das Sauerstoffsystem und die meisten Sachen brauchen einen Akku und irgendeinen elektronischen Chip, irgendeine Karte. Und die gehen einfach mit der Zeit kaputt und die Akkus sind leer. Und ich habe immer noch, nach irgendwie 15 Stunden, kein Ladegerät gefunden. Ich weiß nicht, Nachhaltigkeit, das scheint kein Thema zu sein im Weltraum. Immer Batterien wechseln. Und wenn halt, keine Ahnung, weißt, plötzlich bist du am Fahren und dann schwebt er einfach plötzlich in so einem Kartonschachtel ins Sichtfeld und dann so Scheiße, das Gravitationsding ist wieder mal ausgefallen. Und es ist natürlich blöd, wenn du irgendwie auf der Autobahn am Heizen bist und irgendwie etwas, dann siehst du es nicht und dann geht der Sauerstoff auch noch aus, dann kannst du einfach kurz in deinen Anzug schlüpfen. Aber ich meine, der hat vielleicht einfach, hat auch mal keinen Strom manchmal und so. Es sind dann viele Sachen. Und am Anfang, ey, ich war immer so über Schulden. Weißt du, da kann man den Kredit haben. Du kannst den Schulden machen wie die Bank, oder? Aber wenn du es nicht zurückzahlst und wenn du keinen Sauerstoff hast, dann schleppen sie dich ab und dann zahlst du einen horrenden Buß für Reparaturen und so. Hey, kommst du nicht mehr raus aus dieser verdammten Schuldenfalle. Einmal habe ich eine halbe Stunde probiert, wo ich in ein System reingekommen bin, bis zur Garage. Einfach quer geradeaus und ich einfach nicht kollidieren, weil sonst hat es mich bremst. Und ich musste immer wechseln zwischen, weil ich ganz wenig Sauerstoff in meinem Anzug hatte und ganz wenig in dem Cockpit. Und dann wirklich musste ich, okay, Vollgas, Tempomat rein, hinten wieder den Anzug holen. Shit, dann auch mehr, wieder aus dem Anzug, wieder ansitzen. Aber es hat gleich nichts gebracht. Ich habe dann irgendwie, ich musste einen Speicherstand laden, wirklich einen früheren.
Ach, krass.
Und jetzt bin ich aber irgendwie gut unterwegs, weil ich habe gemerkt, der Trick ist, du musst konservativ sein. Erstens, du darfst nicht immer blochen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Aha.
habe ich nie darauf geachtet. Und dann kommst du immer sehr viele Abzüge über bei den Lieferungen für reckless driving und so. Das heisst, Geschwindigkeit einhalten ist wichtig. Und nicht kaputt machen an deinem Anhänger. Und hey, dann musst du einfach lieber Schulden machen und Ersatzbatterien und so mitnehmen. als irgendwie das Geld sparen und dann unterwegs zu wenig von diesen Sachen haben. Weil wenn der Auftrag, es ist wichtiger, dass du den Auftrag einfach gut erfüllst, dann kommst du das Geld über und dann kannst du die Schuld wieder abzahlen, dann ist es kein Problem. Hat dann auch noch keine Zinsen und so, lustigerweise. Hey, ich finde es super lustig. Wirklich, ich bin irgendwie bin voll drin. Du kannst natürlich dein Fahrzeug upgraden mit irgendwie neuen Auspuffen oder weniger Abgas verursachen, die schneller fahren, visuell und so. Und das hat auch noch so ein spielerisches Element, wie gibt es so Sonneneruptionen, wo du musst, die Storen runtermachen musst. Und dann kannst du nur noch über Kameras navigieren. Super ecklig.
Das ist eine geile Idee.
Und ich nehme an, es gibt dann auch noch andere Sachen, oder? Manchmal steigst du auch aus, um irgendwelches Grölli sammeln und so. Also irgendwie, wenn jemand etwas liegen lässt. Das ist auch witzig. Du hast wie so klare Ziele. Die Missionen sind nicht so lang. Du hast immer etwas zu machen. Es sieht mega schön aus. Ich finde es super witzig.
Aber also die meiste Zeit, du hast gesagt, wegen Aussteigen, die meiste Zeit bist du aber schon im Truck und bist am Fahren.
Ja, ja.
Das ist schon,
bist du
genau.
Truck, oder? Ja,
das.
Ja, genau. Du bist wirklich 90% ist im Truck, du steigst echt nur aus, zum Löcher flicken.
Ja, okay.
Ich habe irgendwann schon gemerkt, meine Hülle, irgendwie, du hast eine Schutzhülle oder so, ist komplett kaputt gewesen und jeder Stein, der mich getroffen hat, hat gerade ein Loch gemacht. Ich habe gemeint, das ist normal. Und irgendwann habe ich für irgendwie sehr viel Geld in meine Hülle geflickt. Jetzt kannst du einfach wieder irgendwie...
Hast du wieder ein Tutorial nicht gelesen?
Kann ich. Hey, du hast ein Handbuch übrigens, gerade unter deinem Tachometer. Es lohnt sich wirklich nicht zu schauen. Aber steht da dort nicht drin, zum Beispiel deine huren Filter, die Filterreinigung. Die Filter sind das Schlimmste im Fall. Die kosten das Vermögen und du kannst die irgendwie nicht reinigen. Du musst die, glaube ich, wirklich neu kaufen, sagt er. Nachhaltigkeit, kein Thema.
Gibt es irgendeinen, das ist, glaube ich, vorhin kurz erwähnt, aber bin mir nicht sicher, eine Story oder so, oder irgendetwas, was herführt, gibt es ein Ende? Oder?
Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Du bist wie so ein Neuling in diesem Trucker-Ding und die funken die einfach an und haben dann irgendwie, wie heisst die schon wieder? Das Moon-Baby, weil die irgendwie Dark Side of the Moon vermutlich lebt. Die haben dann einfach verschiedene Aufträge für dich. Die haben mal so ein shady Sachen, weil du kannst eben, glaube ich, auch so illegale Sachen transportieren. Du wirst eben hier und da auch kontrolliert. Ich glaube aber mehr so. Ich glaube, die erzählen dann einfach etwas. Manchmal machen sie ein blödes Quiz mit dir über den Funk. Das ist mehr so ein bisschen unterhaltend. Es hat nicht irgendwie eine Story, dass du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, Schulden abzahlen, dein Imperium aufbauen. Star Trucker, wie gesagt, PC und Xbox ist im Game Pass. Ich finde es sehr lustig. Ja, dann wären wir fertig mit unserem Podcast. Dann bis nächste Woche, wo es dann wieder Apple-lastiger wird, voraussichtlich, oder? Oder sind wir noch zu früh?
Ja, nein, doch. Am Montag gibt es neue iPhones, so reden wir uns sicher darüber.
Sind wir gespannt. Also, dann danke fürs Zuhören und danke fürs Mitmachen und bis in einer Woche. Tschüssli miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen.